Liebe Gemeinde, wie kommen wir dazu, solche Lieder zu singen? Wie wir es gerade getan haben. Lieder, die davon handeln, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können, als mit Jesus unterwegs zu sein, uns unser Leben ihm zu geben und ihm voller Vertrauen alles anzuvertrauen, was uns bewegt. Wie kommen wir dazu, so Lieder zu singen? Und ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, und die, die Jesus schon mal begegnet sind, die kennen diese Antwort auf die Frage. Es ist nämlich genau dann, wenn Jesus uns begegnet. Wenn Jesus in unserem Leben real wird. Wenn wir merken, dass Jesus nicht nur eine Person ist, die irgendwer ist, sondern dass wir erkennen, dass in Jesus Christus alles verborgen ist, was wir zum Leben brauchen. Das ist der Moment, wo Jesus real wird, wo wir anfangen können, solche Lieder zu singen. Das ist der Moment, wo wir anfangen zu glauben. Zu glauben an Jesus Christus. Als Jesus auf der Erde war, da hatte er eine Mission. Und ich muss euch sagen, Jesus war ein ziemlicher Langeweiler. Der hat nämlich immer wieder über dieselben Sachen geredet. Der hat immer wieder dieselben Sachen gesagt und immer wieder dieselben Sachen getan. Da war irgendwann keine Überraschung mehr dabei, zumindest für die, die in der Bibel nachlesen, in den Evangelien. Sondern es ist immer wieder dasselbe. Warum? Weil Jesus einen Auftrag hatte und eine Idee, einen Gedanken. Carsten Lugknecht-Stör hat letzte Woche in der Predigt gesagt, wenn wir nicht sagen, Jesu, dein Wille geschehe, dann sagt Jesus, dann geschieht dein Wille. Und es ist gut herauszufinden, ja, was ist es denn jetzt, Jesu Wille? Und Jesus macht es immer wieder deutlich, er macht immer wieder deutlich, wenn dein Leben gelingen soll, dann folge doch mir nach und folge meinem Willen. Und Jesus macht das nicht irgendwie, Jesus hält keine großen Abhandlungen, er schreibt keine großen Dokumente, Gedichte, sondern wie er das macht, ist ganz einzigartig. Er geht nämlich von Mensch zu Mensch. Und er geht von Herz zu Herz. Jesus begegnet Menschen. Klar, mal hält er auch mal eine längere Rede, vielleicht ist den einen oder anderen von euch die Bergpredigt oder die Feldrede ein Begriff. Aber das, was sein Wirken ausmacht, wo es immer wieder deutlich wird, was Jesus für Gutes für die Menschen vorhat, ist in der Begegnung mit dem Einzelnen. Und ich glaube, dass er, so wie er damals Menschen begegnet ist, und wir gucken uns gleich mehrere Begegnungen an, so will er dir auch heute begegnen. Weil ich glaube, dass Jesus heute immer noch lebendig ist, glaube ich, dass das damals nicht aufgehört hat, sondern dass Jesus dir heute begegnen kann. Und ich wünsche dir das, ich wünsche uns das für diese Predigt, für das, was Jesus uns heute zu sagen hat, nicht weil ich so gut reden kann oder weil ich mir super viele Gedanken dazu gemacht habe, was ich habe, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern weil ich glaube, dass Jesus heute zu dir reden kann, so wie er damals zu Menschen geredet hat. Wir wollen uns drei Begegnungen anschauen von Jesus, und jetzt könnte der eine oder andere schon denken, der mich kennt, Mathis, wenn du schon für eine Begegnung in den letzten Predigten 20 Minuten gebraucht hast, wir haben heute drei. Nein, ich kann euch beruhigen. Es wird keine Stunde dauern heute. Ich versuche das wieder in 20 Minuten zu machen, aber diese drei Begegnungen gehören zusammen. Carsten Lugknecht-Stör hat letzte Woche schon davon erzählt, wie die Bibeltexte, die wir jetzt behandeln im Lukas-Evangelium, wie fein und präzise Lukas geguckt hat und gehört hat, was Jesus gesagt hat. Er hat entdeckt, dass bei Jesus nichts Zufall ist. Dass all das, was er getan und gesagt hat, einen Sinn macht. Und diese drei Geschichten, sie gehören zusammen und bilden so eine Einheit, sodass wir versuchen wollen, die Grundidee rauszufinden. Was will Jesus uns heute mit diesen Geschichten sagen? Ich lese aus Lukas 7, und zwar lese ich zuerst die Verse 1 bis 17, die ersten beiden Geschichten. Lukas 7, die Verse 1 bis 17. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmanns Knecht aber, der im Wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen: Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Sklaven: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Und als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter hinausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Wir begegnen zwei Menschen, die verschiedener gar nicht sein können. Beide Geschichten, sie stellen einen so krassen Kontrast dar, dass man überhaupt nicht glauben kann, dass es um dieselbe Geschichte geht, nämlich die Auferweckung des Todes. Da ist auf der einen Seite der Hauptmann. Wir müssen uns das so vorstellen: Israel litt damals unter der römischen Besatzungsmacht. Das heißt, die Römer waren in Israel und sie haben dort alles eingenommen und haben die Juden auch ziemlich schrecklich unterdrückt. Und diesem Menschen begegnet Jesus jetzt. Ein Mensch, der alles hat. Alle Macht. Alles Geld. Er ist so reich, dass er sogar eine Synagoge aufbauen kann. Ein Gebäude, ja. Wenn ich mir vorstelle, wenn wir neu bauen wollten, hier für, sagen wir, 400 Leute, das kostet uns 4 Millionen, das hat er ebenso mal aus seiner Portokasse bezahlt. Ein wirklich reicher Mensch, ein Mensch, der Macht hat, er sagt es selber, er kann befehlen, er kann sagen, tu dies, er kann sagen, mach das, und die Leute, sie machen es einfach nur, weil er Macht hat. Er ist hoch angesehen im Volk, zumindest bei den Römern, für die Juden war er ja Feind. Er ist reich, er hat Macht, er hat alles, was er will. Und auf der anderen Seite eine arme Witwe. Heutzutage ist Witwe oder Witwersein immer noch schlimm, aber nicht so schlimm wie damals. Witwe oder Waise zu sein, das war das Szenario, was kein Mensch wollte. Denn es gab keine Versorgung für diese Menschen. Es war, wenn die Bibel davon spricht, um wen man sich kümmern soll, wenn man sich um die Ärmsten der Armen kümmern soll oder will, dann werden immer Witwen und Waisen genannt. Und Jesus begegnet hier einer Witwe, die auch noch ihren einzigen Sohn verloren hat. Einem Menschen, der nichts hat, der in der Gesellschaft nichts wert ist. Einem Menschen, der nichts zu geben hat. Es ist krass, dass diese beiden Geschichten so nah hintereinander stehen und unterschiedlicher von den Menschen, die Jesus begegnet, gar nicht hätten sein können. Auf der einen Seite der Hauptmann, reich und voller Macht, und auf der anderen Seite die Witwe, arm und unangesehen. Doch beide, sie haben ein Problem. Und das unterscheidet sie beide nicht. Den Tod. Es ist nicht irgendein Problem, es ist das ernsteste Problem was wir uns vorstellen können, auf dieser Welt zu haben. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so heißt es. Der Tod macht alle gleich. Und ja, auch hier ist es genau das. Beide haben einen Menschen verloren, einen Menschen, den sie lieben. Und allein das erdet beide. Stellt sie auf eine Stufe, macht sie gleich. Und diesen beiden Menschen begegnet Jesus jetzt in dieser Situation. Er sieht sie und hört ihre Bitte. Und es ist ja ganz selbstverständlich, was ihre Bitte ist. Herr, ich habe eine Situation und ich kann selbst dazu nichts tun. Handle du. Beim Hauptmann, da ist es nun so, er weiß darum, was er tun darf und was er nicht tun darf. Damals war es den Menschen verboten, den Juden war es verboten, mit Römern irgendetwas zu tun zu haben. Ja, es war sogar so, eigentlich durften sie nicht mal auf der Straße miteinander sprechen. Geht man heute durch streng orthodoxe Viertel in Jerusalem und begegnet einem Rabbi, ist es immer noch so, dass ein strenggläubiger orthodoxer Rabbi nicht mit Ungläubigen reden darf. Das hat sich bis heute so gehalten. Und das war damals so. Und deswegen schickt der Hauptmann Leute los. Und er hat eine Idee, er hat gute Verbindungen zu den Juden. Und da merkt ihr schon so ganz, mit den Regeln hat das doch nicht eingehalten. Ja, unter den Reichen, unter den hochgestellten Juden und den hochgestellten Römern gab es durchaus Allianzen. Sie schickte also los, um Jesus zu sagen, mein Knecht ist gestorben, ich brauche Hilfe, ich möchte etwas von dir. Und das, was die Juden tun, ist ganz menschlich. Denn so funktioniert unsere Welt. Wenn ich von wem anders etwas möchte, dann muss ich auch beweisen, dass ich dessen würdig bin. Also, die Juden handeln ganz menschlich. Gefallen gegen Gegengefallen. Sagen, ich möchte etwas und warum habe ich das verdient? Und die Juden sagen, guck, der Hauptmann, der hat es verdient. Er hat verdient, dass du zu ihm kommst. Er hat verdient, dass du seinen Knecht heilst. Guck seine Taten an. Guck auf das, was er getan hat. Und dann komm zu ihm und heil seinen Sohn. Und wir merken schon an Jesus' Reaktion, dass sie etwas verhalten ausfällt, um das mal positiv zu sagen. Er geht mit. Er geht mit ihnen hin. Aber so recht überzeugt scheint er nicht zu sein. Und dann schickt der Hauptmann Diener los, die vielleicht noch mal besser formulieren, was der Hauptmann von Jesus will. Und sie sagen etwas ganz anderes als das, was die Juden gesagt haben. Da ist keine Rede mehr von dem eigenen Verdienst. Da ist keine Rede mehr von, wie hoch angesehen der Hauptmann ist oder nicht. Sondern die Worte des Hauptmanns sind: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Der Hauptmann erkennt, er hat Jesus nichts zu geben. Er hat Jesus nichts vorzuweisen. All das, was in der Welt zählt, all seine Verdienste, sein Reichtum und seine Macht im Angesicht des Todes und gegenüber Jesus sind sie nichts wert. Das Einzige, was er zu geben hat, ist sein Glaube. Sein Glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferwecken kann. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird wieder lebendig. Jesus, keiner kann das, keiner kann Tote auferwecken. Aber ich glaube, wenn du ein Wort sprichst, dann wird es geschehen. Zu Recht ist selbst Jesus über diesen Glauben erstaunt. Ihr Lieben, wir haben Jesus nichts zu geben. Wir haben Jesus nichts zu geben, was wert wäre, dass er unser Leben reich macht. Wir haben Jesus nichts zu bringen. Du kannst noch so gut in der Schule sein, du kannst Reichtum dir anhäufen, du kannst eine machtvolle Position haben. Das ist nichts wert. Weil die Kategorie, in der Jesus denkt, eine ganz andere ist. Nämlich in der Kategorie des Vertrauens. Die Geschichte zeigt, dass Jesus geben will, auch wenn wir nichts zu geben haben. Und die zweite Geschichte mit der Witwe zeigt es noch deutlicher. Denn sie ist die, die gar nichts hat. Und trotzdem beschenkt Jesus sie. Trotzdem tut er das, obwohl die Witwe noch nicht mal drum bittet, heilt sie den Sohn. Wir machen uns so oft Druck, dass wir etwas leisten müssen, etwas schaffen müssen, eine Position uns erarbeiten müssen in diesem Leben. Und ja, in manchen Gemeinden und auch unter uns ist es so, dass das auch auf den Glauben übergreift. Dass wir denken, wir müssten uns Jesus verdienen. Oder wir könnten ihn uns verdienen. Aber, und das ist der Satz, der in unsere Herzen muss, Jesus gibt und er gibt gerne, auch wenn wir nichts zu geben haben. Jesus gibt, auch wenn wir nichts zu geben haben. Und das ist das, was in der Bibel als Gnade beschrieben wird. Das ist der Auftrag, den Jesus in diese Welt bringt, die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums. Egal wer du bist, ob du eher wie der Hauptmann bist oder die Witwe, ob du irgendwo dazwischen bist, egal ob du Chef bei Böhringer bist oder Busfahrer, Nellu, egal ob du Mann oder Frau bist, egal ob du groß oder klein bist, dick oder dünn, egal ob du 40 Stunden die Woche schaffst oder nur 20, egal ob du viel oder wenig Geld verdienst, es ist egal. Jesus gibt dir allein, weil er dir geben möchte und allein, weil er dich liebt. Und das ist die Botschaft dieser beiden Texte, die ein super Zusammenspiel ergeben, dass du nichts vorzuweisen hast, aber dass das überhaupt nicht schlimm ist. Weil Jesus dich liebevoll anschaut und weil Jesus dich sieht und er dir Gutes möchte. Jesus Christus hat selbst die Macht über den Tod. Und ich weiß, dass hier einige sitzen, für die das im Moment ein großes Thema ist. Jesus Christus hat Macht über den Tod. Und wenn er Macht über den Tod hat, dann hat er Macht über alles, denn der Tod ist das Äußerste. Warum machst du dir Sorgen und warum machst du dir Gedanken um dein Leben? Warum machst du dir Gedanken darüber, wie andere Menschen dich sehen oder wie weit du auf der Arbeit kommst? Warum machst du dir Sorgen darum, wer du bist? Wir hatten das Thema am Montagabend beim VOKO. Du hast Jesus auf deiner Seite. Und Jesus schaut dich an und sagt, ich möchte dir geben, auch wenn du nichts zu geben hast. Ich schaue dich gnädig an. Und spätestens, wenn es um dein Lebensende geht, spätestens dann wird uns allen klar, wir haben nichts zu geben. Ja, wir haben Medizin, die das Leben verlängern kann, aber sterben von uns, so bitter das ist, ich habe das auch nicht gern, diesen Gedanken, müssen wir alle irgendwann einmal. Und spätestens dann brauchst du Jesus. Aber warum nicht schon heute damit anfangen, an ihn zu glauben? Warum nicht schon heute an Jesus anfangen zu glauben? Die Leute hier, die Volksmenge, die dabei ist, sie sieht diese Situation und viele von denen, die sowohl die Begegnung mit dem Hauptmann gesehen haben, als auch mit der Witwe, die werden sich gedacht haben, was ist das für ein krasser Typ? Was ist das für einer, der A, das kann und B, den Menschen, über die wir so unterschiedlich denken, so gleichwertig begegnet. Aber sie kriegen nicht den Übertrag dazu hin, zu sagen, an diesen Jesus wollen wir glauben. Und selbst einer, der Jesus eigentlich besser kennen müsste, weiß nicht so recht, wie er das einschätzen soll. Und hier kommt die dritte Geschichte ins Spiel. Und zwar die Frage von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, er war der Prophet, der Jesus angekündigt hat. Wir kennen ihn, so kurz nach der Weihnachtsgeschichte kommt er immer vor. Das war so ein total Abgedrehter, der hat in der Wüste gelebt, nur Heuschrecken gegessen, Felle getragen und hat gesagt, kehrt um, Jesus kommt bald, der verheißene Messias. Dieser Johannes, der sitzt jetzt aber im Gefängnis, weil das natürlich den Römern nicht gefallen hat. Hey, da kommt einer, der wird euch als Besatzungsmacht zerstören, der wird hier Israel freimachen. Deswegen sitzt er im Gefängnis. Und er stellt jetzt die entscheidende Frage, die ich auch dir stellen müsse oder will. Wenn das Jesus kann und uns Jesus so präsentiert wird als jemand, der gibt, obwohl wir nichts zu geben haben, warum glauben wir eigentlich nicht? Dort steht, und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Obwohl hier berichtet wird, wie Jesus von den Toten auferweckt, wie er seine Gnade schenkt, hat selbst Johannes der Täufer ein Problem damit, an Jesus zu glauben, als seinen Retter. Warum? Weil Johannes von Jesus etwas anderes erwartet hat. Nämlich Johannes hat erwartet, dass Jesus kommt, sein Schwert in die Hand nimmt und die Römer in die Flucht schlägt. Ganz einfach. Und Jesus hat auch so Sätze gesagt wie, der Baum, der keine Früchte bringt, der wird abgehackt und seine Wurzel wird ins Feuer geworfen und wird dort verbrennen. Und das war Johannes Hoffnung, dass Jesus kommt und die Welt verändert, seinen Kosmos verändert, das, woran er denkt. Und er fragt Jesus, hey, du tust es nicht. Bist du der oder bist du es nicht? Und Jesus antwortet nicht mit, ich bin's oder ich bin's nicht, sondern schau's dir an. Schau dir an, was ich tue. Schau dir an, was passiert, wenn Menschen anfangen, mir zu vertrauen. Schau es dir an und dann bewerte selbst. Johannes erwartet von Jesus, dass das Gericht kommt. Das Gericht, das Menschen verurteilt und Ungerechtigkeiten beseitigt. Aber Jesu Auftrag ist ein anderer und er ist bis heute ein anderer. Jesus Christus sagt über sich selber, denn ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Und ja, vielleicht sehnt sich der eine oder andere von uns nach einem starken Jesus, der in sein Bild passt, was Jesus für ihn tun soll, und sagt, Jesus, warum tust du nicht? Weil Jesus retten will. Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen, fragen sich viele Christen. Weil Jesus retten möchte. Es ist noch Gnadenzeit. Jesus sagt nicht, das Gericht wird nicht kommen, es wird nicht irgendwann als ein zu spät kommen. Es gibt ein zu spät, spätestens der Tod ist unser zu spät. Aber Jesus sagt, noch ist Zeit. Noch ist Zeit, an mich zu glauben und an das, was ich tue. Und noch ist Zeit, sich heil und ganz machen zu lassen. Noch ist Zeit, so zu sein wie der Hauptmann und die Witwe. die einfach nur glauben und denen Jesus begegnet und die heil werden in ihrem Leben. Noch ist Zeit. Wir wissen nicht, wie lange, aber noch ist Zeit. Ihr Lieben, es ist heute Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Für jeden Einzelnen von uns. Eine Entscheidung zu treffen, diesem Jesus nachzufolgen. Eine Entscheidung zu treffen, zu glauben und zu vertrauen. Eine Entscheidung zu treffen, aufzuhören damit, uns zu versuchen, ein gutes Leben, die Ewigkeit, Jesus verdienen zu wollen. Es ist Zeit, sich dafür zu entscheiden, sich einfach beschenken zu lassen. Sich einfach von Jesus beschenken zu lassen. Sich geben zu lassen, auch wenn wir gar nichts zu geben haben. Es ist noch Zeit, sein Bild von dem, was Jesus alles tun sollte, damit man an ihn glauben könnte, loszulassen und anzufangen, ihm einfach zu vertrauen. Warum? Weil er die Macht hat über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit, über Reichtum und Armut, über groß und klein, über dick und dünn, über intelligent und nicht intelligent, über Böhringer Chefs und über Busfahrer. Weil er die Macht hat. Und deswegen stelle ich dir heute die Frage, willst du das? Willst du an diesen Jesus Christus glauben, der Macht hat über Hohes und Tiefes und über alles andere? Das ist die Frage, die Jesus dir jeden Tag stellt. Und wir dürfen hier in der Geschichte lesen, dass Jesus Menschen begegnet. Und ich wünsche mir, dass er dir heute entweder schon begegnet ist, dass er dir begegnet oder dass er dir in den nächsten Tagen ganz neu begegnet. Aber die entscheidende Frage ist, wie reagierst du dann? Sagst du, hier bin ich habe nichts, du darfst mir einfach geben. Jesus möchte das und er möchte unser Leben reich machen und er bietet dir an ihn zu glauben. Amen.